Herzlich willkommen bei Nachtflug, bei unserem Politik-Night-Talk heute nur mit Professor Ralf Schöllhammer vom MCC Budapest. Also nicht nur, aber Bernhard Heinzelmeier macht Urlaub.
Gut, dann muss ich heute doppelt so viel reden wie normal, aber das sollte kein Problem sein.
Nein, das sollte diese Woche wirklich kein Problem sein, weil die Franzosen haben am Wochenende gewählt und die Partei von Marine Le Pen, das Rassemblement National, hat 34% bekommen. Also ist genau das eingetreten, was Präsident Macron eigentlich nicht wollte. Jetzt gibt es eigentlich mehr oder weniger schon eine Wahlempfehlung von Macron für das Linksbündnis. Wie sehen Sie diese Entwicklung in Frankreich?
Ich glaube, was ganz spannend ist, ist genau, wie Sie völlig richtig gesagt haben, also die ursprüngliche Hoffnung, dass vielleicht die Menschen sich dann in einer Wahl von Marine Le Pen abwenden würden, ist nicht eingetreten. Aber was ganz interessant ist, in den Umfragen war die Rede zwischen 34% bis 36%. Das Endergebnis war jetzt bei knapp 35%. Das waren eigentlich die Umfragen relativ nah an dem Down, was letzten Endes herausgekommen ist. Und das finde ich darum interessant, weil wir finden einen Trend, das war, glaube ich, auch in Österreich bei der Wahl zum Beispiel zum Europaparlament, dann auch in Deutschland so, wenn man sich die FPÖ und die AfD ansieht, dass die Zeiten, wo Menschen in Exit-Polls oder Umfragen nicht mehr zugeben, dass sie rechte Parteien wählen, die sind vorbei. Ich glaube, das ist fast noch bemerkenswerter als wie das Ergebnis selbst. Weil was mittlerweile stattfindet, was ich persönlich auch eine positive Entwicklung finde, ist, dass dieser Schamfaktor, wenn man so möchte, wo Menschen zwar Parteien rechts der Mitte wählen, aber es in Umfragen nicht zugeben, der fällt weg. Also die Menschen geben mittlerweile relativ offen zu, weil sie rechts wählen.
Wir haben ja zum Beispiel auch in Österreich schon Umfragen gesehen, die FPÖ deutlich höher hatten.
Richtig, sagen, absolut.
Auch in den Wahlen war die FPÖ eigentlich mit 29-30% prognostiziert und am Ende waren es dann doch
genau
nur 25,9.
Also es besteht sogar die Möglichkeit, dass Menschen in Umfragen sagen, ich bringe praktisch einer gewissen Wut im Bauch, ich wähle die FPÖ oder die AfD und dann das doch nicht tun. Ich glaube, das ist nämlich insofern wichtig, weil diese Parteien, sei es jetzt Le Pen oder sei es Farage in Großbritannien oder sei es eben die FPÖ oder die AfD in Deutschland oder in Österreich, weil man immer noch ein bisschen in dem Mindset ist, zu sagen, wenn 40% sagen, ist eine hypothetische Nummer, sie wählen uns, sind sie in Wirklichkeit 5% mehr. Ich glaube, wie Sie völlig richtig sagen, man muss jetzt aufpassen.
Weil hier früher bei den
Grünen,
bei den Neos,
ja, genau,
der Fall.
Und jetzt verschiebt sich das. Aber das ist, glaube ich, langfristig gesehen, ist das für diese Partei eine positive Entwicklung, weil eine gewisse Normalisierung stattfindet. Man ist eigentlich zum Großteil in der Mitte der Gesellschaft, langsam aber sicher angekommen. Also ich glaube, das ist eine ganz bemerkenswerte Entwicklung. Die zweite bemerkenswerte Entwicklung ist, und da haben wir schon öfter ein Gespräch darüber geführt, und das hat sich mit Macrons Reaktionen gezeigt, dass man im Establishment immer noch der Meinung ist, dass man lieber mit Ex-Kommunisten, offenen Kommunisten, Islamisten, Sympathisanten und Antisemiten, und das ist die Linke in Frankreich, das ist übrigens Marine Le Pen nicht, dass man lieber mit denen ins Bett steigt, bevor man einer Partei, die halt mehr eine patriotisch-nationalistische Ausrichtung hat, dass man für die eine Wahlempfehlung abgibt. Also da zeigt sich wieder, dass Macron hat sich in Wahlkämpfen gerne ein bisschen als bürgerlich Mitte rechts verkauft, aber im Grunde ist er das nicht. Er ist genau, wie man es kennt, er ist genauso Teil des, sage ich mal, emotional Mitte links stehenden Establishments.
Aber hat sich Macron da eigentlich komplett verspekuliert? Hat er sich gedacht, dass Marine Le Pen als Spitzenkandidatin in diesen Wahlkampf geht und sich dann ein bisschen verbrennt für den Präsidentschaftswahlkampf?
Ja, es gibt immer noch diese Theorien, dass Macron spielt hier vierdimensionales Schach und das war ein brillanter strategischer Zug von ihm. Aber wenn man sich die Präsidentschaft von Macron ansieht, da waren nicht viel brillante strategische Züge. Ich meine, wie Sie völlig richtig einfach bemerkt haben, seine Partei liegt jetzt hinter den rechten Parteien, sie liegt hinter den linken Parteien, also eine komplette Absage der Bevölkerung an ihn als Person und an seine Politik. Er ist bei Zustimmungsraten, die dümpeln, je nachdem, welcher Agentur man Glauben schenkt, über die dümpeln irgendwo bei 20-25% dahin. Also er ist ein bisschen besser als Olaf Scholz in Deutschland. Also wenn man sich ansieht, die erste Amtszeit und jetzt die Hälfte der zweiten Amtszeit ist auch schon vorbei von Macron. Das ist kein Politiker, aber man sagt, er hat da geniale Schachzüge in seiner Amtszeit durchgeführt. Er ist im Grunde genommen, abgesehen vielleicht von der Pensionsreform, ist eigentlich mit allem gescheitert. Das sind die Franzosen in den wenigen Gegenden in Afrika, wo sie noch tätig waren, sind sie vertrieben worden. Es war im Grunde seine Ukraine-Politik war eine Katastrophe. Also wo genau jetzt die französischen Staatsfinanzen sind, komplett im Eimer, wenn man das so sagen darf. Also der Frankreich steht vor einer Finanzkrise epischen Ausmaßes, das vergisst man ganz gerne. Also Macron war im Grunde genommen kein guter Präsident. Er hat, das gebe ich zu, er war recht gut zeitweise mit Instagram, er war recht gut mit sozialen Medien, er hat sich selbst gut präsentieren können. Es war vielleicht auch ein bisschen der Napoleon-Komplex, der da durchgescheint ist. Aber die Idee, dass das ein genialer Stratege ist auf dem Level eines Mitterrand oder eines de Gaulle, das war immer übertrieben.
Aber Macron ist ja eigentlich als Liberaler gestartet. Er kommt ja eigentlich aus eher dem linken Lager. Er hat sich dann als Liberaler positioniert und hat damit einen enormen Wahlerfolg eingefahren bei seiner ersten Wahl. Was ist dann eigentlich passiert? Hat er das Liberale verloren oder hat er nicht das gehalten, was er versprochen hat? Oder sind die Franzosen eigentlich nicht sonderlich liberal, weil eigentlich ist ja keine Reform, die er da angedacht hat, wirklich durchgegangen.
Nein, ich glaube, es ist zweitens, wie Sie gesagt haben. Es ist, glaube ich, ab einem bestimmten Zeitpunkt erwarten sich die Menschen, dass Wahlversprechen zumindest teilweise umgesetzt werden. Frankreich hat im Prinzip das gleiche Problem wie viele Länder, vor allem in Westeuropa. Das ist das ungelöste Problem der Migration. Ich glaube, dass es in Frankreich zum Teil noch schlimmer ist als in anderen Teilen. Ich möchte nur erinnern, und Frankreich ist immerhin ein Land, wo Schullehrer auf offener Straße geköpft werden, weil sie im Unterricht Mohammed-Karikaturen erwähnen.
Ja, und Paris auch jetzt hat wieder größere Ausschreitungen. Es brennt wieder die Autos. Das ist ja in Paris eigentlich fast schon gang und gäbe geworden, dass wenn demonstriert wird, dann brennt.
Richtig. Und vor allem sieht man auch hier ein bisschen so diese Allianz, die sich ja gebildet hat zwischen Islamisten und linkslehnenden Parteien. Und dass natürlich Macron jetzt für diese Parteien zumindest indirekt eine Wahlempfehlung abgibt, muss ich sagen, das ist schon ein starkes Stück. Also ich würde momentan sagen, es wird sich zeigen. Es gibt 580 ein bisschen mehr Abgeordnete im französischen Parlament. Um den Premierminister zu stellen, braucht man eine Mehrheit, entweder in Form einer Koalition. Im Idealfall würde natürlich eine Partei die Mehrheit erringen. Momentan stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass im zweiten Wahldurchgang, der nächsten Sonntag stattfindet, tatsächlich die Partei von Le Pen diese absolute Mehrheit erreichen kann. Und dann wird es natürlich spannend, weil da gibt es eben diese, ich habe mit Frau Kreinheppen, das ist die Kohabitation, das ist diese Idee, wo dann Präsident von einer Partei und wo dann Premierminister von einer anderen. Und da sagt man, das war eigentlich der geniale Zug von Macron, weil er dann die Rechten entzaubern kann. Aber ich glaube, da verstehen viele ausländische Kommentatoren nicht, wie das französische System funktioniert. In Frankreich, ähnlich wie in den Vereinigten Staaten, ist primär der Präsident derjenige, der für die Politik verantwortlich gemacht wird. Also, dass man jetzt sagt, wenn jetzt die nächsten, sagen wir jetzt 2 Jahre bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in Frankreich nichts weitergeht, dass die Menschen dann sagen, Macron wäre ja toll gewesen, aber Bardella als Premierminister im Hintergrund mit Le Pen, die die Faden zieht, die haben nichts zustande gebracht. Ich glaube nicht, dass das so gesehen wird.
Die Idee wäre dann eigentlich gewesen, dass Macron bleibt Präsident, richtig. Marine Le Pen wird Premierministerin.
Also nicht ihr Kandidat, weil sie möchte in 2 Jahren antreten.
Aber Macron wird nämlich mal angedacht haben, sie geht selber hinein. Na, dann hätte man dieses Gespann gehabt, Macron, Le Pen, und da wäre natürlich seine Möglichkeit, sie zu entzaubern, beziehungsweise Dinge, die von ihrer Seite kommen, zu blockieren, relativ hoch.
Wäre eine Möglichkeit gewesen, aber ich glaube, dann hat Macron Le Pen falsch eingeschätzt, weil ihr Ziel, ähnlich wie das Ziel ihres Vaters, war immer die Präsidentschaft. Also weil eben in Frankreich ist ähnlich, kann man sagen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, glaube ich, das ist ein guter Vergleich, wenn man sagt, dort der Sprecher des Repräsentantenhauses, das ist zwar prinzipiell ein wichtiges Amt, aber das ist nicht das, was man als Politiker, wenn man motiviert ist und ambitioniert, anstrebt. In Frankreich ist das Ziel der Präsident und nicht der Premierminister. Und ich glaube, das ist etwas, wie ich schon vorher gesagt habe, was ein bisschen in der medialen Berichterstattung untergeht, dass man sagt, die Franzosen werden in der Wahrnehmung dann plötzlich den Premierminister für alles verantwortlich machen. Sicher, der Premierminister ist grundsätzlich ein wichtiges Amt.
Also, aber wissen jetzt beide den Namen des jetzigen Premierministers, aber so wahnsinnig oft ist uns nicht untergekommen.
Genau aus diesem Grund, weil er war damals von Macron ernannt, genauso wie der Außenminister, beide noch unter 30, sehr jung. Man, Bardella ist auch erst 28, ja. Also offenbar im Gegensatz zu den USA hat man in Frankreich eher jüngere Politiker.
Nämlich vielleicht, eine ganze Reihe in dem Fall und wirkt schon sehr jung.
Der
Kandidat.
Ja. Aber auch hier zeigt sich natürlich, weil eben diese Ämter jetzt prinzipiell zumindest in der Wahrnehmung nicht so wichtig sind. Also das ist, glaube ich, ein Pokerspiel von Macron. Er darf ja auch nicht mehr antreten in 2 Jahren. Also er muss eine Amtszeit aussetzen, dann könnte er theoretisch wieder antreten. Aber ich glaube, momentan sind die Chancen sehr gut, dass Le Pen Präsidentin wird.
Wie sehen Sie eigentlich die Entwicklung von Marine Le Pen? Weil die Partei ihres Vaters war ja doch noch wirklich sehr rechts. Nicht einmal Jörg Haider wollte ihn damals treffen. Also die waren irgendwie doch extrem als Nazis, ganz recht außen und so weiter verschrien. Da gab es ja auch einige Vorfälle. Marine Le Pen hat es dann aber irgendwie doch geschafft, sich jetzt in den letzten fast Jahrzehnten was anderes aufzubauen, beziehungsweise sich da eigentlich vom eigenen Vater auch entsprechend zu emanzipieren und zu distanzieren.
Absolut. Also ich meine, Jean-Marie Le Pen war, würde ich sagen, schon, entweder war er schon über der Grenze, aber sehr, sehr knapp an der Grenze zum Neonazismus und zur Art Neofaschismus, wie Sie richtig
sagen. Hat er ja auch, glaube ich, nie mehr als 5%, oder?
Nein, es war 2016 oder ein bisschen früher, wenn ich mich nicht richtig, man muss 2006 herum gewesen sein. Ich meine, er ist einmal in die Präsidentenstichwahl gekommen. Wo damals der Kandidat der Linken, Lionel Jospin, ist eben ausgeschieden im ersten Wahlgang und er war dann gegen Jacques Chirac im in der Stichwahl. Also dass es ein gewisses Sammelbecken an Nationalismus in Frankreich gegeben hat, das war nie ihr Geheimnis. Und die haben sich eben auch schon bei ihrem Vater, bei Jean-Marie Le Pen, mehr zu Hause gefühlt. Aber ich glaube, was seine Tochter jetzt völlig richtig gemacht hat, ist, ich glaube, sie kann sehr gut unterscheiden, dass auch in Frankreich, ähnlich wie in Österreich, ähnlich wie in Deutschland, der wirkliche Wähleranteil, den man mit einer offenen oder mit einer versteckten neofaschistischen Politik erreichen kann, ist verschwindend gering. Da redet man vielleicht bei 2-3%.
Aber gerade in Frankreich müsste der ja wirklich verschwindend gering sein, weil ja die Franzosen so stark aufgetreten sind, am Ende des Tages doch auch gegen Hitler, gegen das Naziregime. Also das kann doch nicht groß sein.
Denken. Nein, aber das ist natürlich mit wenn man sich anschaut, mit Vichy, Frankreich, die französische Geschichte ist da leider, die Franzosen selbst geben es ja hin und wieder hinter vorgehaltener Hand zu, ist da ein bisschen komplizierter oder leider komplexer, als man haben möchte. Also das, ich weiß, nach dem Zweiten Weltkrieg war jeder Franzose ein Widerstandskämpfer, aber natürlich darf man nicht vergessen, dass während des Zweiten Weltkrieges natürlich auch die Kollaboration Frankreich, es hat die Resistance gegeben, keine Frage, aber im Großen und Ganzen, also nur zur Erinnerung für die historisch mehr versierten Zuseher, also es waren zum Beispiel deutsche Divisionen, sind aus der Ostfront herausgezogen worden, die sind zur Erholung nach Frankreich geschickt worden, weil einfach dort die Lage relativ sicher war. Stimmt, es hat schon Sabotageakte gegeben, aber im Großen und Ganzen war die Besatzung von Frankreich im Vergleich zum Beispiel zum Balkan, wenn man hernimmt, wenn man sich die Partisanen unter Tito am Balkan ansieht und wie die Situation in Frankreich war, das war ein anderer Level an Widerstand. Möchte ich gleich sagen, das ist ein ganz ein komplexes Thema, das lässt sich nicht einfach in Schwarz und Weiß beschreiben, aber das natürlich auch in Frankreich zu der Zeit, dass es Sympathisanten mit dem Faschismus gegeben hat, wie auch in Spanien oder anderen Regionen, ist kein Geheimnis. Aber was Marine Le Pen jetzt völlig richtig gemacht hat. Sie hat, will sie völlig richtig sagen, sie hat dieser Politik eine Absage erteilt, hat aber gleichzeitig gesagt, Moment einmal, aber auch Frankreich natürlich hat ein Recht auf einen Nationalstolz, auf ein Nationalbewusstsein, auf einen Patriotismus. Sie hat sich, was ganz wichtig ist, meiner Meinung nach, sie hat sich komplett von dem Antisemitismus, der bei ihrem Vater sehr wohl noch ziemlich stark vorhanden war, von dem hat sie sich völlig losgesagt. Also die Politik auch gegenüber Israel ist sehr stark pro-israelisch, was ich persönlich richtig finde, von Marine Le Pen. Aber was ganz interessant ist, auch in den Protesten gegen sie, wo die immer ihr Vorwurf gemacht wird, sie sei Antisemitin, während Macron mit Mélenchon und anderen, die offen in diesem Konflikt in Palästina Seite bezogen haben für die Hamas, für die Palästinenser, aber man wirft Le Pen Antisemitismus vor, aber das sind auch die Medien, aber glaube ich, die wir später noch größer im Detail sprechen müssen. Was ein bisschen problematisch bei ihr ist, muss ich auch sagen, ist ihre Wirtschaftspolitik. Also das ist, ich glaube, sie hat viele Dinge richtig erkannt. Migrationspolitik, glaube ich, sie auf der richtigen Welle, was den Islamismus anbelangt. Sie hat kürzlich gesagt, die Muslimbruderschaft gehört verboten. Eben Leute, die sympathisieren mit dem Islamismus, so und so weit es möglich ist, ausgewiesen werden. Ich glaube, da ist sie im richtigen Weg. Aber dass sie jetzt auch sagt, zum Beispiel das Pensionsantrittsalter muss nicht, wie Macron jetzt gerne hätte, von 62 auf 64 angehoben werden, sondern von 64 auf 60 reduziert werden. Frankreich ist einfach nicht wirtschaftlich in der Lage, das zu verkraften.
Das war Frankreich, ich weiß nicht, eher Populismus, weil Frankreich war ja immer extrem resistent zu jeder Art von wirtschaftsliberaleren Reformen. Also egal, Streik immer und überall, wenn irgendetwas versucht wird, ein bisschen wirtschaftlich oder liberaler oder zu gestalten.
Absolut, aber Frankreich hat natürlich das gleiche Problem und das werden wir, fürchte ich, in anderen Ländern, auch in Österreich, früher oder später herausfinden. Gewisse Dinge können eine Zeit lang funktionieren und irgendwann gehen sie halt dann nicht mehr. Und wir haben in Frankreich, wir haben in Österreich, wir sind in Deutschland, diese Verschuldungspolitik, sowas kann eine Zeit lang funktionieren. Sie erlebt man, es gibt, kommt ja im Privathaus und auch, ich kann man immer wieder einen Kredit bei der Bank nehmen und dann in Saus und Braus leben, bis zu dem Punkt, wo die Bank irgendwann einmal sagt, Herr Schöllhammer, ab nächsten Monat gibt es keinen Kredit mehr und dann wird auch mein Leben in Saus und Braus ein jähes Ende finden. Und genauso in Frankreich, Sie haben völlig recht, es wird gern dann als neoliberale Reformen bezeichnet, aber natürlich, wenn man sich ansieht, auch in Frankreich, die Lebenserwartung, die tatsächlich aktiven Berufsjahre der Durchschnittsbevölkerung, da ist einfach eine Pensionierung mit 60 bei unter Anführungszeichen vollen Bezügen, das passt einfach nicht mehr zusammen. Und was Sie richtig sagen, das ist ein reiner Populismus, aber irgendwann reagieren auf das die Märkte und das ist dann keine Verschwörung von irgendwelchen, die sind nicht dann Davos oder das World Economic Forum oder wer immer da dahinter ist. Nochmal, ich will deren Einfluss nicht kleinreden, aber es gibt halt dann schon sowas wie eine politische, wirtschaftliche Realität. Und wenn ich dann eine fragliche Situation habe, wo dann eine arbeitende Person, sagen wir jetzt zwei Pensionisten erhalten muss, auf dem kann ich eine innovative Wirtschaft aufbauen, weil wir haben es in Österreich und anderen Ländern auch. Wenn ich 60% meines Einkommens draufgehen, dass ich die Pensionen der vorhergehenden Generation bezahle, dann ist einfach nicht mehr viel Kapital über, um Unternehmen zu gründen, um innovativ zu sein. Also wie gesagt, es ist nicht alles eine Verschwörung. Es ist manches einfach nur das kleine Einmaleins für Algebra. Und da kommt man halt dann leider dann zu diesen Problemen.
Aber zurückkommend jetzt zum Wahlausgang. Was jetzt passieren wird, ist, dass Marine Le Pen wird vermutlich auch den nächsten Wahlgang gewinnen, wahrscheinlich sogar noch etwas höher. Dann wird es die Linke geben, die natürlich diametral im Gegensatz zu Marine Le Pen steht. Dann haben wir doch eigentlich zwei Lager, die schon sehr weit auseinander klaffende Positionen einnehmen. Wird das Land dann irgendwann unregierbar?
Das hängt davon ab, Sie haben völlig recht, das hängt davon ab, natürlich, wie dann tatsächlich die Mehrheitsverhältnisse sind. Sollte Le Pen tatsächlich die absolute Mehrheit schaffen oder vielleicht knapp nicht schaffen und dann nehmen wir zum Beispiel an mit einer Koalition mit den Gaullisten oder dem sogenannten rechtsbürgerlichen Lager koalieren, dann wäre das möglich.
Überhaupt noch weiter, weil es kommen ja die Parteien, die unter 20% haben, momentan, den ja, Bezirken also, scheiden ja aus. Also man ja. will ja eigentlich, dass die kleinen Parteien sozusagen rausgehen und dass sich diese Stimmen auf die größeren Parteien aufteilen.
Das ist korrekt, aber man geht davon aus, dass auch in der Nationalversammlung nach der Stichwahl nächste Woche, also auch dieses bürgerliche Lager, also der ehemaligen Gaullisten, dass die nur zumindest 10, 20, 25 Sitze haben werden. Also wenn es jetzt bei Le Pen auf 10 Sitze ankommen sollte, wäre das ein möglicher Koalitionspartner. Aber Sie haben völlig recht, es kann auch eine Situation entstehen, wo praktisch keine stabile Koalition möglich ist.
Also wo Le Pen nicht die Mehrheit bekommt, so aber es. Die Linken natürlich mit Le Pen nicht koalieren genau. werden. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Dann haben wir schon eine Wahlempfehlung von richtig. Kommunisten auch von Macron ja. ausgesprochen wurde. Also die Frage ist halt, wen werden die Wähler wählen, die jetzt Macron gewählt haben? Die müssten ja eigentlich von der Grundidee her eher zu Le Pen als zu den Linken gehen.
Das ist der nächste sehr spannende Punkt, eben wie weit oder wie stark ist tatsächlich Macrons Einfluss auf seine eigenen Wähler oder die ihn gewählt haben. Wie Sie völlig richtig sagen, dass jemand, der jetzt Macron gewählt hat, dann Mélenchon wählt, würde ich auch sagen, kommt mir...
Müsste eigentlich von der Haltung wirklich fast ausgeschlossen.
So ist es. Und vor allem hat ja Macron gegen Ende der letzten Wochen und Monate selbst immer mehr geklungen wie Le Pen. Also man hat ja gezielt versucht, eigentlich in diese Rhetorik von Le Pen überzuschwenken, sei es jetzt in Bezug auf die Migration, sei es jetzt in Bezug auf den Islamismus. Und dass man jetzt sich auf einmal auf die Seite schlägt von den im Grunde völlig anders argumentierenden Linken und Linksextremisten. Und in dem Fall würde ich sagen, sind da wirklich zum Teil linksextremistische Parteien dabei. Jemand, der Kommunismus im Namen trägt, ist meiner Meinung nach nicht weit entfernt vom Extremismus. Das ist also eine Kehrtwende, wo ich genau, wie Sie richtig sagen, wo ich gespannt bin, wie viele Macron-Wähler da mitmachen, weil was nämlich auch möglich ist, ist, dass einfach viele von diesen 20%, die Macron gewählt haben, dass die einfach zu Hause bleiben. Dass sie sagen, Le Pen kann ich nicht wählen, Macron, die Linken will ich nicht wählen, ich bleibe einfach zu Hause.
Gut, aber das hätte dann auch insofern einen Einfluss auf die Mehrheitsverhältnisse, dass eigentlich, ja, dass sich diese Blöcke dann noch stärker gegenüberstehen.
Absolut, aber ich glaube, es ist jetzt, wenn man... Umfragen sind immer mit Vorsicht zu genießen. Wir werden nächsten Sonntag, werden wir es im Detail wissen, aber momentan ist es möglich, dass Le Pens Partei, dass die sofort eine absolute Mehrheit bekommen. Ja, ist es möglich. Ist es wahrscheinlich? Ich würde momentan sagen, die Chancen sind 50-50. Ist es aber dann möglich, dass man eine Mitte-Rechts-Koalition schließt? Ich würde sagen, das wäre dann theoretisch auch noch möglich. Ansonsten besteht natürlich noch die letzte Option, dass man sagt, okay, es ist in der Form nicht machbar. Und das einfach dann, man kennt es aus Israel, da passiert das öfter, dass man einfach sagt, okay, wir wählen in einem Monat wieder.
Das ist sozusagen eine Fortsetzung. Gut, das wird vielleicht auch Macron dann ein bisschen in die Hände spielen, indem er sagt, das ist ja offenbar das totale Chaos, was man hier kreiert, richtig. Wenn ich rausgehe. Und überlegt euch gut, ob ihr das bei der nächsten Präsidentschaftswahl auch so haben wollt. Gut, dann werden wir sehen, wie das nächsten Sonntag in Frankreich endet. Es war jetzt auch die einzige Debatte, die erste und vermutlich auch die einzige Debatte, so wie es ausgegangen ist, wahrscheinlich wirklich die einzige Debatte zwischen Joe Biden und Donald Trump mit einem, wie man wirklich sagen muss, dass das desaströsen Joe Biden, der wirklich den Eindruck gemacht hat, wenn er nicht mehr in der Lage wäre, überhaupt einer solchen Diskussion zu folgen, beziehungsweise auch nur zu antworten. Trotzdem hat man sich jetzt entschieden, Joe Biden nicht auszutauschen. Er wird der Präsidentschaftskandidat der Demokraten bleiben. Ja, also man muss ehrlich sagen, wenn man sich das angeschaut hat, das war schon ein bisschen erschütternd. Donald Trump hat ja fast jugendlich gewirkt gegen einen völlig ferngesteuerten Joe Biden. Wieso lassen die Demokraten einen solchen Kandidaten für den Präsidentschaftswahlkampf mehr oder weniger in der Vorbereitung, weil das ist ja so ein bisschen jetzt mehr oder weniger schon ein Referendum über Joe Biden. Will man jemanden, der offenbar jetzt aus körperlichen Gründen nicht mehr in der Lage ist, ein solches Amt auszufüllen, will man so jemanden überhaupt in eine Wahl schicken?
Naja, es hat was stattgefunden hat bei dieser Diskussion, würde ich sagen, war ein Doppelmord auf offener Bühne. ein versuchter Mord und ein tatsächlicher Mord. Der versuchte Mord war die Kandidatur von Joe Biden aufgrund seiner, wie Sie richtig, völlig richtig sagen, aufgrund seiner desaströsen Performance. Momentan würde ich auch sagen, allen Gerüchten zum Trotz glaube ich, dass er der Kandidat bleibt. Das ist im August ist der Parteitag der Demokraten, wo die offizielle Nominierung stattfindet. Aber die Briefwahl in vielen Bundesstaaten beginnt schon mit September. Dann ist das nächste Problem, selbst wenn er jetzt nicht der Kandidat sein sollte, wenn er selbst zurücktritt. Also ich glaube, ein ganz wichtiges Faktum ist, die ganzen Spenden, die gesammelt wurden, sind gesammelt worden für die Biden-Harris-Kampagne. Nee. Die können nicht übertragen, also rechtlich, die können nicht auf einen anderen übertragen werden. Also die Abermillionen, die da jetzt in einem, sagen wir mal, in der Wahlkampfreserve sind, wer immer dann der nächste Kandidat wäre, die haben auf das Geld im Grunde keinen Zugriff. Also so wie manche sich das vorstellen, dass man jetzt auf die Schnelle sagt, der Norbert Röttgen in Deutschland oder andere, die sagen, also jetzt müssen die Demokraten die Reißleine ziehen und wenn anderen einsetzen. Also so einfach ist es nicht.
Komplexer als eigentlich zum Beispiel in Europa oder in Österreich, wo die Partei den Spitzenkandidaten austauschen kann.
Wir haben es in Österreich ähnlich erlebt. Ich glaube, als Vergleich ist es gar nicht so schlecht, auch bei den Grünen mit der Lena Schilling. Das war ob einem bestimmten Zeitpunkt, ist einfach nicht mehr so einfach, wenn die Formulare eingereicht sind, wenn das ganze bürokratische Prozedere abgeschlossen ist, zu sagen, jetzt müssen wir auf die Schnelle den Kandidaten austauschen. Das wird nicht so einfach. Und es gibt ja ein anderes Problem, glaube ich, was massiv unterschätzt wird. Und das ist, nehmen wir jetzt an, und ich glaube, dass das Argument der Prinzip richtig ist, aber wenn man sagt, Joe Biden ist nicht mehr in dem Zustand, dass er die Kampagne, dass er den Wahlkampf führen kann, dann ist er auch in keinem Zustand, Präsident zu sein. Das heißt, wenn jetzt ein Demokrat sagt, wir müssen ihn austauschen vor der Wahl im November, müsste eigentlich derselbe Demokrat sagen, wir müssen den 25. Verfassungszusatz, das ist der Verfassungszusatz, der erlaubt, dass der Präsident aufgrund körperlicher Ungeeignetheit oder mentaler Probleme abgesetzt wird. Im Grunde müsste er die das einberufen, weil ich kann ja nicht sagen, er ist zu schwach, um 90 Minuten mit Trump zu diskutieren. Und aber er ist trotzdem stark genug, Präsident zu sein. Also ich glaube, das ist das erste Problem. Und das zweite Problem, der zweite Mord, wie gesagt, der stattgefunden hat, würde ich sagen, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, ist das der Medien oder zumindest der sogenannten Mainstream-Medien. Also das, glaube ich, ist etwas, was man wirklich nicht in Vergessenheit geraten lassen sollte. Uns wurde jetzt 3 Jahre lang erklärt, dass ja, Joe Biden hat manchmal Probleme vor der Kamera, aber wenn er nicht vor der Kamera steht, also da ist er scharf, da stellt er komplexe Fragen, da ist er am Laufführten über die Details, welche Panzer in der Ukraine und die Paragraphen der europäischen Gesetzgebung. Und da gibt es praktisch kein Thema, wo er nicht besser Bescheid weiß als seine Experten. Und jedem, ich kann es den Zusehern nur empfehlen, sich selbst anzusehen, wer sich diese 90 Minuten der Präsidentschaftsdebatte ansieht, da steht ein Mann, der ist ihm ja kein Vorwurf zu machen, aber der fortgeschrittenen Alters, und ich würde jetzt mal sagen, ich will da keine Ferndiagnosen stellen, aber ich sage nur, dass er Demenz hat, aber jemandem offensichtlich es schwerfällt, einem Gespräch zu folgen, dem es schwerfällt, an einer Diskussion teilzunehmen und zu sagen, dass sobald die Kameras abgedreht sind, ist er plötzlich wie ein Jungbrunnen, ein 25-Jähriger. Das ist nicht mehr glaubwürdig. Also die Medien haben da, ich möchte das nur mal betonen, die Medien haben da gezielt, auch europäische Medien, haben da die Bevölkerung belogen. Man hat das ja schon gesehen bei dem G7-Treffen, ja, wo er da irgendwo in die Wälder irgendwie gewandert, wo es dann geheißen hat, da wird manipulativ, werden die Videos gezeigt, das sind Chipfakes und in Wirklichkeit hat er da nur dem Fallschirmjäger gratuliert und so. Also man ist da einfach belogen worden. Und ich sage das durchaus jetzt mit einer gewissen Genugtuung. Das ist das Resultat, wenn man sich einredet, man kann die Menschen praktisch über das hinwegtäuschen. Und es wird dann noch das Ganze nur ganz kurz sein, weil das ganz wichtig ist, glaube ich. Seine Berater haben gesagt, bitte Joe, mach keine Debatte. Aber er hat gesagt, nein, er macht das, er macht die Debatte.
Weil dann ist ja die Selbsteinschätzung und die Fremdwahrnehmung relativ massiv auseinanderklafft.
Ja, von Joe Biden kann ich es ja verstehen, weil ich glaube, jeder von uns kennt es, der schon einen Verwandten hat in fortgeschrittenem Alter, dass du mit dem Alter eine gewisse Sturheit auch kommt. Da kann man ihm ja keinen Vorwurf machen. Aber dass natürlich das gesamte mediale Establishment dann so getan hat, okay, eine Debatte kommt, das heißt, wir werfen uns da jetzt 100% für ihn in die Bresche. Und ich möchte nochmal sagen, bei dieser Diskussion, es sind sämtliche Bedingungen, wie diese Diskussion abzulaufen hat. Keine Zuseher, Mikrofon abdrehen, das Datum, das ist alles von den Demokraten vorgegeben worden. Also im Grunde genommen, und das muss man Trump zugutehalten, er hat gesagt, ich bin bereit für die Diskussion, er kennt egal, was ihr für Bedingungen aufstellt, ich habe kein Problem damit. Und er hatte kein Problem. Und das ist natürlich nachhinein zu sagen, da will ich übrigens die anderen Medien, wo sich das jemand ansieht, herausfordern, ist so, Carsten Trump hat zu viel gelogen. Ich weiß nicht genau, was für großartige Lügen er verbreitet
hat. Aber das Ergebnis von dieser Debatte müsste ja jetzt eigentlich sein, wenn man sich das angeschaut hat, dass Donald Trump in den Umfragen jetzt eigentlich deutlich dazu gewonnen hätte haben müssen, hat er aber interessanterweise nicht in diesem Ausmaß. Weil wenn man das gesehen hat, müsste man eigentlich sagen, jedem ist jetzt klar, Joe Biden ist nicht in der Lage, noch einmal 5 Jahre Präsident zu sein. Er ist es jetzt schon vermutlich nur mehr schwer. Er ist nicht in der Lage, einer Diskussion 90 Minuten zu folgen. Noch einmal 5 Jahre, also aus diesem Alter aus noch einmal 5 Jahre, man weiß eigentlich nicht mehr, wie das ausschauen soll. Also ist er nicht wählbar für das Amt des Präsidenten, das er 5 Jahre auszufüllen hat. Und dann müsste ja eigentlich eine massive Wählerverschiebung stattfinden.
Naja, ich glaube, das ist nicht wirklich, weil in den USA, das haben wir in den letzten Jahren erlebt, ist im Grunde genommen, ist es zum Großteil ist eine 50-50-Nation. Und es ist durch, glaube ich, die politische Polarisierung teilweise schon so stark, dass auch diejenigen, die nicht begeistert waren, um es gelinde auszudrücken, von der Performance von Joe Biden wahrscheinlich geneigt sind, ihn potenziell trotzdem zu wählen. Also ein überzeugter Demokrat würde es nicht plötzlich für Donald Trump stimmen, weil Donald Trump natürlich trotz allem immer noch eine sehr polarisierende Figur ist. Aber man darf eines nicht vergessen. Trump ist mit einem Vorsprung in den Umfragen in die Debatte gegangen. Das heißt, das Ziel von Trump war eigentlich relativ schlicht, dass er nach der Debatte in den Umfragen nicht zurückfällt. Und dass nach der Debatte das Gesprächsthema nicht Trump, sondern Biden ist. Und das ist ihm beides, gelungen. Also er hat leicht zugelegt, nicht, Sie haben völlig recht, nicht massiv, aber er hat in den Umfragen leicht zugelegt. Das bedeutet, er hat sich mit der Debatte nicht geschadet. Und nach der Debatte, auch bis jetzt, auch in unserem Gespräch, man spricht eigentlich nur von der Performance von Joe Biden und nicht von der Performance von Donald Trump. Und das ist im Grunde das Schlimmste, was der Biden-Kampagne passieren können hat. Weil was man ja vor 4 Jahren gemacht hat, war im Grunde genommen das, man hat gesagt, man lässt Donald Trump reden und der Joe Biden hält sich zurück. Mhm. Und das war dann ein Referendum über Donald Trump. Und die hat dieses Referendum aber verloren. Und das ist ein bisschen so ein ehernes Gesetz der amerikanischen Politik. Wer auch immer Präsident ist, wenn die Wahl ein Referendum, also der Kandidat über denjenigen, die Wahl ein Referendum ist, neigt dazu, sie zu verlieren. Wir haben das seit 2016 erlebt. Da war im Grunde die Wahl ein Referendum über Hillary Clinton und nicht Donald Trump. Dementsprechend hat er gewonnen. Momentan, bis November ist noch etwas Zeit, aber momentan sieht es so aus, als würde die Wahl ein Referendum werden über Joe Biden. Und dann, also wie gesagt, wie es momentan aussieht, der Nate Silver, ein recht bekannter Pollster und Umfragemacher in den Vereinigten Staaten, sagt momentan, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, sind 66%. Muss man dazu sagen, 2016 um dieselbe Zeit war die Wahrscheinlichkeit, dass Hillary Clinton gewinnt, 92%. Also auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Aber um den einen Satz zu sagen, Donald Trump vor 3 Jahren, hat man gesagt, okay, die Idee, dass er das einmal überhaupt wieder antritt, beziehungsweise eine legitime Chance hat, war absurd. Und man darf eines nicht vergessen, und da, wenn man, ich weiß nicht, ob ich das vor laufender Kamera sagen darf, aber Karma is a bitch, weil natürlich die Demokraten der Meinung waren, das Beste, was Joe Biden passieren kann aufgrund seines Alters, ist ein Rematch mit Donald Trump. Und jetzt bekommt er das Rematch und es zeigt sich, dass das doch nicht so gut funktioniert, wie man geglaubt hat.
Aber jetzt auf einer anderen Ebene, ist das nicht eine völlige Bankrotterklärung der größten Demokratie der Welt, wenn man jemanden zum Präsidenten wählen möchte, der eigentlich nicht mehr geistig, nicht mehr in der Lage ist? Oder ist es nicht unfassbar arrogant der Bevölkerung gegenüber zu sagen, wir lassen euch die Auswahl, wenn man jetzt Demokrat ist, überzeugter Demokrat ist, da gebe ich Ihnen ja völlig recht, wird man nicht Donald Trump wählen. Es gibt viele Menschen, die auch aus anderen Gründen Donald Trump nicht wählen würden. Und man muss schon sagen, also ja, wer weiß natürlich deutlich besser, aber diese Sexismusvorwürfe, der Behinderte damals, über den er sich lustig gemacht hat, also das sind schon so Dinge, wo man sagen kann, das will nicht jeder. Also ich kann, sagen wir mal, ich bin jetzt in der Situation, ich kann Donald Trump aus vielen Gründen nicht wählen, dann ist es eigentlich nicht unfassbar arrogant von einer politischen Elite, mir Joe Biden vorzusetzen und zu sagen, schau es dir an, der ist zwar nicht in der Lage, 3 Sätze fertig auszuführen, aber es gibt trotzdem niemanden anderen, kommen sich die Leute dann nicht am Ende eigentlich brutal belogen, betrogen und irgendwie auch hinters Licht geführt vor. Und auch, ich meine, die politischen Verbündeten der USA, die müssen doch, wenn sie sich das anschauen, sich denken, mein nächster Verbündeter ist ein Mann, wo ich nicht weiß, ob er sich merkt, was ich sage.
Ich glaube, das haben wir... Ja und nein, weil wenn man sich die beiden Kandidaten jetzt ansieht, grundsätzlich bin ich völlig bei Ihnen, ist das jetzt nicht unbedingt was erbaulich ist, was die größte Demokratie oder sagen wir mal die mächtigste Demokratie, wie die größte ist an Indien, aber wenn man sagt, die mächtigste Demokratie der Welt ansieht, da bin ich bei Ihnen. Andererseits natürlich würde ich immer dazu sagen, man soll die Vereinigten Staaten nicht unterschätzen, ich kann mich erinnern, also die Gerüchte über das Ende der USA hören wir seit den 70ern.
Und ist die Administration hinter dem Präsidenten so stark, dass es eigentlich egal ist, wer vorne steht, aber auch das muss man halt...
So weit würde ich nicht gehen, aber das natürlich jetzt jetzt zum Beispiel, das hat der damalige Präsident Woodrow Wilson hat 1919 einen Schlaganfall gehabt, da hat im Grunde dann seine Frau, die Edith Wilson, mehr oder minder für ihn regiert. Das hat die amerikanische Demokratie auch überlebt. Also die Amerikaner haben da schon gewisse Erfahrung. Es hat auch autoritärere Typen gegeben, Andrew Jackson zum Beispiel, Woodrow Wilson selbst, bevor er den Schlaganfall hatte. Also die amerikanische Demokratie hat durchaus gewisse Fähigkeiten zur Selbstreinigung. Aber auf den Punkt, den Sie angesprochen haben, da bin ich grundsätzlich absolut Ihrer Meinung. Aber da sind wir, glaube ich, wieder in der Problematik mit Trump und Biden. Trump ist im Grunde ein offenes Buch, wie Sie richtig sagen. Allein aufgrund seiner Karriere als Reality-TV-Star und Immobilienmogul und alles. Es gibt bei Trump in dem Sinne kein Geheim. Es gibt, das ist es bei Trump. Darum wird es jetzt eben schwierig für die Biden-Kampagne bis November, weil jetzt einen Skandal zu finden bei Trump, den die Menschen schockiert.
Nein,
es ist unmöglich. Es schockiert einen einfach nicht. Richtig, und das ist aber das Problem, was Biden hat. Und da komme ich wieder auf den Punkt, den ich vorher gemacht habe, zurück. Weil bei Biden uns zumindest, oder mit wenigen Ausnahmen, aber von einem Großteil der Medien erklärt worden ist, dieser Mann ist einfach mental, geistig, körperlich komplett auf der Höhe. Ja, manchmal stolpert er über die Stufen, aber das passiert jedem. Und manchmal verrät er sich, weil das ist, weil er in der Jugend gestottert hat. Und jetzt haben wir eben 90 Minuten lang, für die 90 Minuten durchgehalten haben, weil es sind ja beide, ja auch Donald Trump, muss man ehrlich sagen, hat ja Probleme, einen wirklich zusammenhängenden Satz herauszubringen. Da haben wir zumindest das Gefühl, dass seine Gedankengänge noch zusammenhängen. Und das ist bei Joe Biden einfach nicht mehr der Fall. Aber uns wurde erklärt, dass dieser Mann einfach geistig noch so fit ist. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass einfach viele Menschen nicht sagen, weil es ist immer die Rede davon, von der Ehrlichkeit und dass der Journalismus ist die vierte Gewalt und der Journalismus ist praktisch hat die aufklärerische Funktion. Aber im Fall von Joe Biden ist so, dass der Journalismus de facto Teil einer Lüge war. Und wir können uns jetzt durchgehen von 2016, ob das sogenannte Russia-Gate war, dass die Russen die Wahl gestohlen haben, das hat nicht gestimmt, dass der Hunter Biden-Laptop eine russische Spionageaktion war, das hat nicht gestimmt, dass eben jetzt, dass Joe Biden mental komplett auf der Höhe ist, das hat nicht gestimmt und irgendwann merken die Menschen, okay, dann kann man den Medien einfach nicht mehr vertrauen.
Aber ist nicht, also ich finde es einfach erstaunlich, was den Menschen dazu gemutet wird. Und ich finde es nicht erstaunlich, dass man sich irgendwann gegen dieses politische System einfach so auflehnt, dass man sagt, man will das nicht mehr. Man lässt sich nicht auf der einen Seite von den Medien belügen. Man will auch keine Kandidaten, die offenbar nicht bester geistiger Gesundheit ist. Und der andere, über den kann man jetzt diskutieren, ja, aber auch da wird es einige geben, die sagen, es ist für mich nicht wählbar. Ist das nicht irgendwann, kommt man da nicht irgendwann hinein in diesen Strudel, dass man sagt, diese Demokratie ist eigentlich ein System, wo die Medien belügen mich, die Kandidaten sind unter jeder Sau, jetzt um das ein bisschen salopp zu formulieren. Ich weiß schon, bei Trump kann man, aber auch Trump ist jetzt nicht der Vorzeigekandidat, wo man sagt, Wahnsinn, da gibt es gar nichts, moralisch einwandfrei und so weiter. Also das ist ja wie eine Wahl zwischen einem Senilen und einem, okay, nicht Senilen, aber man muss schon sagen, diese ersten Wahlkampfauftritte von vor 4 Jahren von Donald Trump, da waren schon ein paar Sachen dabei, wo man sich wirklich gefragt hat, in einem eigentlich moralisch so überkorrekten Amerika, wie das überhaupt noch geht.
Ja, absolut. Aber wobei man natürlich sagen muss, wir haben gehabt 4 Jahre Donald Trump, wir haben gehabt 4 Jahre Joe Biden. Und jetzt müssen halt dann die Wähler und die Menschen für sich entscheiden, welche von diesen 4 Jahren sie der Meinung sind, dass es ihnen besser ergangen ist. Und ich glaube, das ist immer die.
Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen der Politik von Donald Trump, die eigentlich, wenn man sich das im Großen und Ganzen anschaut, keine größeren Fehler gemacht hat und eben genau diesen Aussagen, die ja sozusagen ein bisschen ins Gesellschaftspolitische hineingehen und wo man sich dann schon wirklich öfter sich das angeschaut hat und gedacht hat, das ist eigentlich ein Typ Mann, da habe ich nicht mehr gedacht, der ist vor 10 Jahren ausgestorben.
Ja, absolut. Aber wie Sie richtig sagen, das ist die Frage ist dann, was ist in der Politik wichtiger? Ein Präsident, der Politik macht oder ein Präsident, zu dem ich mich moralisch hingezogen fühle? Ich bin immer nur der Meinung, dass...
Nein, da gebe ich Ihnen schon recht. Aber auf der einen Seite, man versucht halt meistens beide Auswirkungen irgendwie in Einklang zu bringen. Und da denkt man sich bei Donald Trump manchmal, früher hatten sie echt gedacht, er probiert es nicht einmal mehr, weil er steht einfach...
Gut, aber da haben Sie völlig recht, da haben Sie absolut recht. Aber ich glaube, das ist genau der entscheidende Punkt jetzt. Und das hat man in dieser Diskussion gemerkt. 2016 war Trump der Meinung, dass im Grunde genommen, er kann sowieso nicht gewinnen.
So ein Underdog-Verhalten,
genau.
Er sich machen kann,
was ich will. Genau so ist es.
Ich grenze mich da ein bisschen ab zu überkorrekten genau so politischen Elite und diesmal.
Und zum Beispiel bei gewissen Themen, muss man sagen, und das ist jetzt ein bisschen das Geheimnis von Trump, weil Trump ist einfach an der Basis, an der republikanischen, ist er dermaßen unangreifbar, dass er zum Beispiel, was er auch in dieser Debatte gemacht hat, dass er sagt, er ist der Meinung, also er ist zum Beispiel nicht für ein Verbot der Abtreibungspille, er sagt, dass diese Abtreibungsgesetze sollen entschieden werden pro Bundesstaat und wenn jemand ihm ein Gesetz vorlegen würde für ein bundesweites Verbot der Abtreibung, würde er das nicht unterschreiben. Das könnte kein anderer Republikaner sagen, ohne die Basis zu verlieren. Er kann es sagen, weil er ist bei der Basis komplett komplett unangreifbar. Ist aber gleichzeitig...
Und dieses Abtreibungsthema ist ja riesig gewesen eigentlich in den USA.
Richtig, aber das Problem ist, dass die Demokraten können Trump mit dem Thema nicht angreifen. Mhm. Weil er war ein New Yorker Liberaler relativ lang. Also warum sie er dann, das kann man anders mal sprechen, warum er sich dann für die Republikaner entschieden oder seine Partei. Aber das wird natürlich jetzt wahnsinnig schwierig für die Demokratische Partei, weil genau diese Themen, mit denen man die eigene Basis mobilisieren könnte, Thema Abtreibung, da wird es schwer, dass man Trump angreift.
Das Abtreibungsthema ja hoch emotional in Amerika und ja wirklich zum Teil auch wahlentscheidend oder wird als wahlentscheidend eingestuft, auch in den Swing States. Und da hat Trump eigentlich eine Position, muss man ehrlicherweise sagen, die ihn dann wirklich nicht mehr angreift.
Richtig. Und jetzt kann man natürlich sagen, er lügt und wenn er das Gesetz kommt, unterschreibt es, aber das ist natürlich dann immer schwierig zu sagen, was tatsächlich der Fall ist. Aber er war in dieser Position, wie gesagt, er war, was die Abtreibung anbelangt, war er nie ein Hardliner, er war auch, was die gleichgeschlechtliche Ehe anbelangt, wie manche völlig richtig gemerkt haben, er war in New York für die gleichgeschlechtliche Ehe, bevor Joe Biden und Barack Obama für die gleichgeschlechtliche Ehe waren. Also Trump ist schon in vielen Bereichen eine komplett eigene Figur. Ich bin ganz bei Ihnen. Ich würde jetzt ihn nicht als Sympathieträger bezeichnen. Ich glaube, da haben Sie völlig recht. Aber
naja, er bedient halt so alte Klischees ein bisschen, ne? Gerade diese Sexismusgeschichte. Und also was mich ein bisschen damals wirklich schockiert war, war diese, mit diesem Reporter, der offenbar eine körperliche Behinderung gehabt hat, über den er sich lustig gemacht hat.
Wobei das umstritten ist.
Das war schon irgendwie, finde ich.
Wobei die Aussagen, die Trump, also man sagt, er hat ihn nachgeahmt. Ja. Er hat das bei anderen Leuten auch gemacht, die keine körperliche Behinderung gehabt haben.
Ach, wer macht sich einfach gerne lustig?
Ja, Leute. Ja, und okay. Gesagt, es wird heute noch in den Medien auf und ab gespielt. Er hätte gesagt, nach einer Demonstration, Wo auch Neonazis aufgetreten sind, dass auf beiden Seiten sehr feine Leute waren. Und jeder hat auch wieder natürlich unsere Medien, jeder hat herausgeschnitten, dass das sofort der nächste Satz war, außer natürlich Neonazis und White Supremacists. Also es wird ja Trump ständig auch Dinge unterstellen, die er in der Form nie gesagt hat. So jetzt hast du gesagt, der Mann hat sicherlich jetzt keine komplett weiße Weste, muss aber dazu sagen, es ist schon interessant, der ist sein Leben lang rechtlich eigentlich nie belangt worden oder verurteilt worden. Dann ist er 4 Jahre Präsident und auf einmal gibt es keinen Bundesstaat, wo es nicht Gerichtsverfahren gibt, dass das ein bisschen den Beigeschmack der politischen Verfolgung hat, würde ich jetzt einmal sagen.
Aber wieso passiert ihm das und anderen republikanischen Kandidaten ist es eigentlich nicht passiert, oder?
Nee, ich glaube, weil er, wie Sie völlig richtig sagen, weil er einfach auf Punkte Dinge polarisiert hat, wo andere republikanische Kandidaten es in der Form nicht gemacht haben. Und vor allem waren wir ja bei den Demokraten seit Barack Obama der Meinung, dass er ja dementsprechend, dass damals noch Barack Obama hat es unzählige Bücher geben mit die permanente demokratische Mehrheit und Obama hat jetzt eine Koalition geschmiedet aus Minderheiten, eben sexuellen Minderheiten, farbigen Minderheiten und so und das werden die Republikaner, werden das nie wieder aufbrechen können und es wird jetzt auf ewig nur demokratische Mehrheiten geben und dann ist 2016 Trump gekommen und hat praktisch diese Illusion nach 8 Jahren gesprengt. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, nur um das nur ganz kurz zu erwähnen, ich bin auch ganz der Meinung mit Sexismus, aber da muss ich dann schon sagen, noch Bill Clinton würde ich wahnsinnig aufpassen, als Partei da Donald Trump Vorwürfe zu machen.
Das stimmt schon. Ich glaube, die Frage ist halt einfach, wie sehr man dazu steht. Und bei Donald Trump hat man manchmal den Eindruck gehabt, das ist ihm einfach wirklich egal. Und Bill Clinton hat es wohl getan. Es ist ein bisschen immer das Pharisäerische. Das findet man ja in vielen Teilen der Gesellschaft. Man tut es zwar, aber man tut so, wie wenn man es nicht tut. Und die anderen tun es vielleicht gar nicht, aber sie stehen dazu und das erregt offenbar deutlich mehr Ärgernis als das andere.
Trump streitet es ja auch ab. Also ja, der hat auch bei der Diskussion gesagt, er hat nicht Sex mit einem Pornstar gehabt. Und ob das stimmt oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Da will ich eben das ist für mich, ich bin kein Amerikaner, für mich wäre das nicht jetzt unbedingt die
Wahl. Die Wahl überhaupt anders, oder? Die nehmen das Privatleben oder das Sexualleben von Kandidaten, glaube ich, überhaupt nicht so in ihren Entscheidungsprozess hinein. Ich glaube, das war in Amerika. Wie viele Kandidaten sind gescheitert daran, dass sie eine Freundin hatten? Das wäre, glaube ich, in Österreich oder in Europa wäre das jedem relativ egal. Wenn es mir seine Frau interessieren und vielleicht auch die Familie.
Mitterrand in Frankreich hat den französischen Geheimdienst eingesetzt, dass er seine Geliebten überwacht. Wir haben die Profumo-Affäre gehabt in Großbritannien, wo ein Verteidigungsminister über das drüber gestolpert ist. Die Geschichten von Willy Brandt sind legendär. Ich glaube, wir haben österreichische Botschafter gehabt, ständig in Rumänien im Bordell erwischt worden sind. Also das ist,
der Europäer ist deutlich liberaler, würde ich sagen, oder? Man nimmt einfach dieses Privatleben nicht so stark hinein in die politische Entscheidung. Man sagt, das ist seine Sache und wie gesagt, seine
Frau ist
und das muss ich mir dir ausmachen oder wie auch immer, aber man nimmt es nicht als Grundlage für eine Wahlentscheidung. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut, dass die Amerikaner das so hochstilisiert haben, immer fand ich ein bisschen.
Ob es wirklich die Amerikaner so hochstilisieren oder ob es nicht wieder primär von den Medien hochstilisiert wird, ist die Frage. Aber auch hier zeigt sich jetzt natürlich, ich glaube, im Vergleich bleibt immer der, und was auch für uns Europäer relevant ist, was ist jetzt in den letzten 4 Jahren unter beiden passiert? Und ich muss sagen, von der Lage in der Ukraine bis zur Lage im Nahen Osten.
Afghanistan.
Bis zur Lage in Afghanistan.
Afghanistan, finde ich, war eigentlich ohne Worte.
Richtig. Also das war ein Desaster und ein Debakel nach dem anderen. Und das kann sein, wird Biden wirkt vielleicht kompetenter, aber er ist es offensichtlich nicht. Oder wer auch immer jetzt im Hintergrund dann die Fäden zieht. Weil eines muss man auch, ich kann den Zusehern nur empfehlen, sich die Diskussion anzusehen. Der Mann war nicht am Ruder die letzten 3 Jahre oder zumindest die letzten 2 Jahre.
Also aber er war dann am Ruder, Kamala Harris?
Ja, das ist, ich würde jetzt nicht spekulieren. Ein Großteil, wie Sie vorher gesagt haben, wird einfach die Bürokratie sein oder der sogenannte Deep State, wo einfach nicht als Verschwörung, aber einfach, wo man einen dermaßen gefestigten bürokratischen Apparat oder einen administrativen Apparat, der relativ viel macht. Ich vermute mal, ist seine Frau auch, weil momentan anscheinend hat er sich ja in Camp David zurückgezogen und debattiert da nur mit seinen Söhnen, Enkelkindern und seiner Frau, ob die Kampagne weitergeführt wird oder nicht, komplett unter Ausschluss des Restes der Demokratischen Partei. Also muss ich sagen, eher noch einer, als Sie das vorher kurz, weil wir kurz mal über das gesprochen haben vor der Sendung, das klingt mehr nach dem Verhalten einer Mafia-Familie als wie nach einer Abstimmung mit der Partei. Also, es wird sich jetzt zeigen, was kommt. Man hat gesagt, er wird sicher nicht ersetzt. Man hat gesagt, er wird sicher ersetzt. Ich sage, es bleibt spannend. Aber ich sage ja, wenn ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt in dieser Sendung eine Wette abgeben müsste, wer der nächste amerikanische Präsident ist, würde ich glauben, dass wahrscheinlich Donald Trump die sicherere Wette
scheint. Scheint auf jeden Fall gegen Joe Biden jetzt auf jeden Fall die sicherere Wahl. Ja. Kommen wir noch ganz kurz nach Österreich. Die Inflation ist ja gesunken, 3%. Die Arbeitslosigkeit allerdings gestiegen, nämlich auf +10% auf 6,5%. Das heißt, die Wirtschaftsentwicklung wird jetzt langsam, aber sicher, merkt man auch am Arbeitsmarkt, dass die relativ schlechten Wirtschaftsdaten, die Österreich hat, sich jetzt da auch durchschlagen, abgesehen natürlich von der relativ hohen Verschuldung. Bei der nächsten Regierung wird so nicht weiter tun können.
Genau, ich glaube, Österreich ist ein bisschen spiegelbildlich mit kleinen Unterschieden wie Deutschland. Also so kann es mit Ausnahme der Schweiz, aber so kann es im deutschsprachigen Raum in Europa auf keinen Fall weitergehen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, ohne jemanden direkt angreifen zu wollen, aber für eine Regierung, die an sich die Partei der Wirtschaftsexpertise am Ruder hatte, in Form des Finanzministers, in Form des Wirtschaftsministers, ist das ein Armutszeugnis. Also das muss ich sagen.
Aber ist es nicht doch der generellen europäischen Entwicklung geschuldet?
Ja, wenn man das Schlusslicht von 27 Staaten ist, würde ich sagen, Sie haben grundsätzlich recht, ja. Aber wenn man der Schlechteste von den Schlechten ist, würde ich sagen, kann man nicht einfach die Regierung aus der Verantwortung entlassen. Würden wir in Deutschland auch nicht machen. Also, dass die deutsche wirtschaftliche Situation direkt verknüpft ist mit der Ampelpolitik, ist unbestreitbar. Und ich glaube,
das Gleiche. Das ist halt rot-grün. Und natürlich noch die FDP, die aber offenbar.
Sind wir mit dem Ausdruck, den Sie nicht so sehr schätzen, aber das ist halt, wenn man die Laubarmen konservativ
mit der Regierung hat. Ausdruck schon recht lustig.
Das ist halt dann auch ein Problem. Und es war der wirtschaftliche Fingerabdruck oder der bleibende Eindruck war in der Regierung nicht wirklich da. Also man hat sie da wieder.
Ja, man hat irgendwie das Gefühl gehabt, dass bei den wirtschaftspolitischen Maßnahmen sozusagen die Handschrift einer Wirtschaftspartei und natürlich auch einer wirtschaftsorientierten Partei oder an der sozialökonomischen Marktwirtschaft orientierten Partei nicht wirklich durchgekommen.
Richtig.
Man hat da relativ man hat viele Einmalzahlungen gesetzt auf der einen Seite, das hat natürlich die Inflation angehobelt, man hat sehr hohe Lohnabschlüsse zulassen auf der anderen Seite, das hat natürlich die Inflation angekurbelt und jetzt hat man natürlich eine schrumpfende Wirtschaft, die natürlich die Arbeitslosigkeit ankurbelt. Was Richtig. Eigentlich jetzt auch nicht wahnsinnig schwierig zu
finden. So ist es. Man hat im Grunde, was ich gemacht habe, man hat in einer Wirtschaft, in der wir eigentlich ein angebotsseitiges Problem haben, weil die Unternehmen nicht genug produzieren, weil die Dienstleister nicht genug angeboten haben, hat man über eine Nachfragestimulation versucht zu bekämpfen und das kann nicht funktionieren. Aber wir merken es ja an anderen Sachen, also auch die Situation am Arbeitsmarkt, weil wir sprechen in der Sendung auch ganz gerne über Migration und ich glaube, da sagt sie, dass sich da sehr wohl was machen lassen würde. Wir haben das schon öfter angesprochen. Ich glaube, wenn man hier nimmt, da haben wir die besten Zahlen, zum Beispiel für Flüchtlinge aus der Ukraine. In Dänemark arbeiten 80% der ukrainischen Flüchtlinge, in Deutschland sind es 30% und ich glaube in Österreich sind es irgendwas zwischen 28% und 32%. Und ich glaube jetzt nicht, dass die ukrainischen Flüchtlinge, die nach Dänemark kommen, so anders sind als wie die ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland und in Österreich. Und das Hauptproblem ist, man muss es offen ansprechen, in Deutschland ist es das sogenannte Bürgergeld und bei uns ist es die sogenannte Mindestsicherung. Es ist einfach, wenn eine Person, wir haben es ja schon öfter gesprochen, wenn eine Person nicht aufgrund des Alters, eines körperlichen Gebrechens oder Ähnlichem wirklich daran gehindert ist, einer Erwerbstätigkeit nachzugehen, müsste eigentlich das Anrecht auf eine finanzielle, Sachbezüge sind was anderes, aber das Anrecht auf eine finanzielle Unterstützung des Staates, wo es ja mehr oder minder einem bedingungslosen Grundeinkommen gleichkommt, ist eigentlich nicht zu rechtfertigen.
Womit wir wieder bei meinem Lieblingsthema der abgesagten Arbeitsmarktreform
richtig
sind,
die ja
einfach, und das habe ich eigentlich auch noch nie erlebt in einer Koalition, normalerweise, wenn man so ein Vorhaben hat, dann kommt irgendwas raus. Es kommt nicht immer was Gescheites raus und es kommt irgendein Kompromiss raus, aber irgendetwas kommt raus. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Minister einfach eine Reform völlig sang- und klanglos, ohne irgendeine Maßnahme zu treffen, einfach absagt. Also das war für mich so ein bisschen ein Aha-Erlebnis, wo man gesehen hat, wie viel Macht oder wie viel Zugriff die Grünen, die ja diese Reform nicht wollten, offenbar haben, weil irgendein Minimalkompromiss hat man bis jetzt immer noch
nicht gemacht. Richtig, und es sagt was anderes. Weil wenn man hernimmt, die letzte große Reform in Deutschland, das waren die legendäre Agenda 2010 und die Hartz-Reformen unter Gerhard Schröder, das war damals immerhin unter einer rot-grünen Regierung.
Hat auch den Kanzler gekostet am Schluss. Ne?
Richtig, aber bevor das hat er die Vertrauensfrage gestellt und hat gesagt, entweder machen wir die Reformen oder ich trete zurück und hat damit alle auf Linie gebracht. Und man kann Schröder jetzt viel verhalten, auch in Bezug auf seine Russland-Politik, aber das war jemand, der zumindest nachträglich gewinnt, war seine politische Karriere für das Wohl des Landes zu opfern. Und das muss ich sagen, da merke ich bei der ÖVP relativ wenig davon.
Ja.
Weil die Grünen halten zumindest ihr ideologisches Programm durch, aber die ÖVP klammert sich einfach
an. Ja, die Grünen halten ihr ideologisches Programm, muss man sagen, und einer hat man es auch an der Renaturierungsverordnung gesehen, mit einer gewissen Härte durch. Und das nehme ich an, wird auch zumindest ihre Kernwählerschaft am Ende begeistern.
Absolut, weil die Grünen gezeigt haben, offensichtlich ist man bei der ÖVP der Meinung, dass Ämter inne zu haben wichtiger ist, als in den Ämtern auch etwas zu bewegen. Und dementsprechend hat man dann in den Verhandlungen die stärkere Position gehabt. Also, und wir haben ja, glaube ich, kurz schon mal vorher gesprochen, wenn jetzt natürlich der Kanzler hinausgeht und sagt, naja, nach der nächsten Wahl grundsätzlich will ich eine neue Koalition mit den Grünen nicht ausschließen. Ich muss immer wieder sagen, wer den Kanzler berät, würde mich auch interessieren. Das müssen so gute Berater sein wie die von Präsident Biden, die auch in einer kompletten Wirklichkeitsverweigerung leben. Aber man würde dann im September vermutlich die Rechnung präsentiert bekommen, weil das ist ja alles Wahlkampffutter für die FPÖ.
Nein, das ist natürlich auf der anderen Seite, muss man sagen, immer dieses Ausschließen von Parteien. Sie haben ja letztes Mal so einen schönen Vergleich gebracht, dieses Aufziehen von Mauern und am Ende ist man in einem Gefängnis. Macht natürlich auch keinen Sinn, weil man muss sich schon anschauen, wie die Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl ausschauen und permanent vorher schon zu sagen, wenn man alle ja nicht koalieren wird, bringt.
Das ist richtig. Aber zumindest sollten Parteien solche Selbsterkennungsmerkmale haben, dass man sagt, das geht einfach mit Leuten nicht, die ja komplett andere Weltsicht haben. Also da bin ich ganz bei Ihnen. Rot-Schwarz eventuell, Blau-Schwarz eventuell, aber zu sagen, dass konservativ und grün, vor allem in der Art und Weise, wie sich in ganz Europa die Grünen in den letzten Jahren entwickelt haben, zu einer kompletten wirtschaftsindustriefeindlichen Partei und von den gesellschaftspolitischen Punkten ganz zu sprechen, dass ich sage, da kann ich mitgehen als konservative Partei, dann bin ich als konservative Partei nicht mehr glaubwürdig.
Naja, konservativ und vor allem als wirtschaftsfreundliche Partei, wie
das auch,
liberal darf man in Österreich nicht sagen, weil sonst, glaube ich, gibt das Wort liberal an sich ist ja schon eine Beleidigung, richtig, die wir nicht in den Mund nehmen wollen. Was man auch bei den News, finde ich, zurzeit ganz gut sieht, dass man sich von diesem Liberalen, von diesem Marktwirtschaftlichen relativ schnell entfernt hat. Einfach, glaube ich, aus der puren Erkenntnis, damit sind die Wähler nicht zu gewinnen.
Ja, und Sie haben sehr völlig recht. Aber wie man Sie haben absolut recht, man soll sich ja nicht gegenüber allen verschließen, aber wie der Spruch so schön geht, wer für alles offen ist, ist nicht ganz dicht. Und das gilt natürlich auch in der Politik.
Gut, das ist ein gutes Abschlusswort. Nächste Woche hoffe ich, wir sehen uns wieder. Vielen Dank fürs Kommen und nächste Woche ist auch Bernhard Heinzelmeier wieder bei uns.